Was hat's eigentlich mit diesen Wetterhähnen auf sich? Warum sind vielerorts auf Kirchturmspitzen Wetterhähne oder Hähne als Wetterfahne? Warum gibt's zum Beispiel keine Wetterkatzen oder andere Tiere, die da drauf sind, sondern ausgerechnet Hähne auf dem Kirchturm? Ich denke, ihr vermutet's schon, habt schon durch die Einleitung schon so ein bisschen eine Spur in diese Richtung. Das hat was mit dem Petrus zu tun, denn der Hahn auf der Kirchturmspitze soll uns an diese tragische Situation in der Passion erinnern, als Petrus dreimal Jesus verleugnet hat. Denn wir kennen die Geschichte, danach krähte der Hahn, genauso wie es Jesus vorausgesagt hat. Jesus sagte beim Abendmahl, bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Der Hahn soll also eine Mahnung sein, dass wir uns eben nicht nach dem Wind drehen, sondern dass wir fest zu Jesus stehen und uns in allen Situationen zu ihm bekennen. Im 9. Jahrhundert hat sogar ein Papst angeordnet, dass auf jeder Kirche ein Hahn als Wetterhahn stehen soll. Als Zeichen der Wachsamkeit, dass wir treu im christlichen Glauben feststehen. Diese tragische Geschichte von Petrus und seiner Verleugnung hat ihren festen Platz in der Passionsgeschichte. Alle vier Evangelien berichten davon und das ist schon bemerkenswert, denn Petrus war zu der Zeit, als diese Geschichten aufgeschrieben wurde, eine tragende Säule der Gemeinde. Und er hat es nicht verhindert, dass diese peinliche Geschichte über ihn überliefert wurde. Denn es ist schon nicht nur peinlich, es ist eine Geschichte von Selbstüberschätzung, von Überheblichkeit und von Scheitern. Petrus scheiterte an seiner Selbstüberschätzung und das dürfen und das sollen sogar alle Gläubigen wissen. So, glaube ich, hat Petrus das auch verstanden. Deshalb wurde es halt nicht verhindert, sondern eben überliefert. Für alle, die nach ihm leben werden. Das heißt, die Geschichte macht deutlich, Gott braucht keine Helden. Und das wird ja an vielen Geschichten der Bibel deutlich, aber gerade auch an dieser Geschichte wird es deutlich. Gott braucht keine Helden. Gott gebraucht Versager, Loser oder was alles, was du so aufgezählt hast, ne? Opfer und wie man so alles sagt. Und er gebraucht auch solche, die sich als Helden gefühlt haben und dann eben krachend gescheitert sind. Alle vier Evangelien berichten also übereinstimmend von dieser tragischen Geschichte und dann gibt's doch ein paar Details und Unterschiede in den einzelnen Geschichten. Und das macht's interessant, wenn wir die Unterschiede anschauen in den vier Evangelien. Zunächst aber erstmal so die allgemeine Linie dieser Geschichte. Es sind einheitliche Linien. Nach dem Abendmahl sagte Jesus zu seinen Jüngern, ihr werdet euch alle von mir abwenden, noch in dieser Nacht. Denn so steht's in der Heiligen Schrift. Ich werde den Hirten töten, und die Schafe seiner Herde werden auseinanderlaufen. Aber nachdem ich vom Tod auferweckt worden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Darauf antwortet Petrus aufgebracht, auch wenn sich alle von dir abwenden, ich werde es ganz bestimmt nicht tun. Darauf sagte Jesus, Amen, das sage ich dir. In dieser Nacht, noch bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, mich zu kennen. Darauf sagte Petrus zu Jesus, sogar wenn ich mit dir sterben muss. Ich werde niemals abstreiten, dich zu kennen. Und nach dem Lukas-Evangelium sagte Petrus, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen. Ich bin sogar bereit, mit dir zu sterben. Ich glaube, Petrus hat das durchaus ernst gemeint. Natürlich war er auch von sich sehr überzeugt und es gibt noch eine weitere peinliche Situation in dieser Geschichte, dass sie nämlich kurz davor, also nach dem Abendmahl, darüber gestritten haben, wer wohl der Größte unter ihnen ist oder Beste. Und Petrus hielt sich für den Besten, das glaube ich auch. Wenn sich alle abwenden, ich werde es nicht tun. Davon war er fest überzeugt. Und tatsächlich, Petrus zeigte Mut. Als Jesus verhaftet wurde, schlug er einem Soldaten das Ohr ab. Nur komisch, dass Jesus das Ohr wieder angeheilt hat. Und als dann Jesus zum Verhör in das Haus des hohen Priesters geführt wurde, da folgte Petrus von ferne. Alle anderen sind weggelaufen, außer Johannes noch. Petrus wollte bei Jesus sein. Er wollte ihm irgendwie nahe sein, auch in dieser schwierigen Situation. Er wollte ihm beistehen, er wollte schauen, was passiert. Johannes, der andere Jünger, von dem heißt es, er hatte Kontakte in die höchsten Kreise des hohen Priesters und hatte da Beziehungen und er konnte in den Hof hineingehen. Und dann heißt es bei Johannes, dass dieser Johannes dafür gesorgt hat, dass auch Petrus in diesen Hof hineingelassen wurde. Mitten im Hof hatten die Diener des hohen Priesters ein Feuer angezündet. Und so standen sie um das Feuer herum in dieser Nacht, innen im Haus wurde Jesus verhört, und wärmten sich an diesem Feuer. Und dann ging Petrus auch an dieses Feuer und wärmte sich in dieser Nacht. Innen wurde Jesus verhört. Und dann berichtet Lukas, ein Dienstmädchen sah Petrus dort im Schein des Feuers sitzen. Sie musterte ihn aufmerksam und sagte, der da war auch mit ihm zusammen. Petrus stritt das ab und sagte, ich kenne ihn gar nicht, Frau. Kurz darauf sah ihn jemand anders und sagte, du gehörst auch zu denen. Aber Petrus erwiderte, Mensch, ich doch nicht. Etwa eine Stunde später behauptete ein anderer, ganz bestimmt gehört er zu denen. Er kommt doch auch aus Galiläa. Aber Petrus stritt es wieder ab. Mensch, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Im selben Moment, während er noch redete, krähte ein Hahn. Da erinnerte sich Petrus an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Noch bevor heute der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, mich zu kennen. Und Petrus lief hinaus und weinte heftig. Das ist die einheitliche Linie dieser Geschichte, wie sie in allen vier Evangelien überliefert wird. Interessant ist dabei, gerade auch bei dieser Situation, dass diese Identifizierungen, gegen die sich Petrus immer wieder wehrt, dass die abgestuft sind. Es geht hier nebenbei bemerkt um Identität, auch um unsere Identität mit Christus. Und Petrus leugnet hier ja seine Identität. Er sagt, ich gehöre nicht zu dem dazu, ich habe mit dem nichts zu tun. Und es ist interessant, mit diesen Anfragen wird jedes Mal die Identität eigentlich geringer und Petrus streitet immer mehr ab. Das Dienstmädchen sagt zunächst, du warst doch auch mit ihm zusammen. Und dann sagte jemand, du gehörst doch auch zu denen. Und schließlich sagt ein anderer, du kommst doch auch aus Galiläa. Also zunächst sagt das Dienstmädchen, du gehörst zu ihm, zu Jesus. Die nächste Abstufung ist, du gehörst zu diesen Jüngern dazu. Und dann schließlich, du bist doch auch einer aus Galiläa. Also die Identifizierungen werden immer geringer und Petrus streitet immer heftiger ab. Für ihn wird eigentlich das immer enger und er löst sich immer mehr aus dieser Identität, aus dieser Bindung an Jesus. Es soll ja ein Befreiungsschlag sein. Und dann krähte der Hahn. Und dann erinnert sich Petrus an das, was Jesus vorausgesagt hatte, an sein selbstsicheres Versprechen, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen, ja sogar mit dir zu sterben. Gescheitert lief Petrus in die Nacht hinaus und weinte heftig. Nun gibt es interessante Details, die ich mit euch anschauen möchte. Lukas berichtet nämlich noch ein ganz besonderes Detail. In dem Moment, sagt er, als der Hahn krähte, drehte sich Jesus um und blickte aus dem Fenster zu Jesus. Ich finde das eine dramatische Szene. Stellt euch das mal vor. Jesus drehte sich um und blickte Jesus an. Das überliefert nur Lukas. Und jetzt die Frage, was meint ihr, was meinst du, wie hat Jesus geschaut? Wie hat er ihn angeschaut? Wie sah Jesus das Scheitern von Petrus? Petrus ist krachend gescheitert. Und wie schaut Jesus dann? Lukas beschreibt es nicht, wie er geschaut hat. Das überlässt er uns. Wie sah Jesus Petrus an? Vorwurfsvoll? Oder so, ich weiß gar nicht, wie man diesen Blick nennt. Ich habe es dir ja gesagt. Oder enttäuscht? Aber Jesus war ja nicht enttäuscht, er wusste es ja, das kommt. Er konnte nicht enttäuscht sein. Hat er traurig geschaut? Mitleidig? Es steht nicht da, wie Jesus geschaut hat. Aber Lukas war wichtig zu schreiben, dass er geschaut hat, dass er ihn angeschaut hat. Und mach dir mal Gedanken, wie siehst du Jesus, wie er den Petrus hier in dieser Situation anschaut? Und ich glaube, das hat was mit deinem Gottesbild zu tun. So wie du Jesus dir vorstellst, wie er geschaut hat, das sagt auch etwas aus über deine Sicht von Jesus, über dein Gottesbild. Wie auch immer du Jesus siehst, vielleicht ändert sich im Laufe der Predigt nochmal dein Bild von diesem Blick von Jesus. Jesus hat nicht weggeschaut, das ist schon mal ganz wichtig. Er hat sich nicht abgewandt, sondern er hat sich Petrus zugewandt. Das ist schon mal eine starke Aussage. Er hat sich Petrus in diesem Moment zugewandt. Als er gescheitert hat, wendet sich Jesus ihm zu. Und ich vermute, das ist so meine Theorie jetzt, oder meine Sicht von Jesus, kann man vielleicht auch sagen, ich vermute einen ermutigenden Blick und einen fürsorglichen Blick. Ich glaube, Jesus wollte Petrus in diesem Moment ermutigen. Ich stehe zu dir, Petrus. Auch wenn du dich gerade eben von mir distanziert hast, ich stehe zu dir trotzdem. Vielleicht sogar ermutigend und bestätigend. Petrus, ich halte zu dir. Wie komme ich zu dieser Sicht? Als Jesus nach dem Abendmahl angekündigt hatte, dass Petrus ihn verleugnen würde, erwähnte Lukas noch einen wichtigen Hinweis, der auch bei den anderen fehlt. Jesus sagte zu Petrus, Simon, Simon, sieh doch, der Satan hat sich von Gott erbeten, euch durchzusieben wie den Weizen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn du dann wieder zu mir zurückgekehrt bist, sollst du deine Brüder und Schwestern stärken. Diese Aussage gehört zu diesem Blick von Jesus. Jesus sagt hier, Jesus hat ähnlich wie bei Hiob einen Blick in die unsichtbare Welt machen dürfen, in die geistliche Welt. Und Jesus sah, wie der Satan an den Thron Gottes tritt und sich von Gott erbittet, die Jünger so kräftig durchschütteln zu dürfen, wie Weizen in einem Sieb. Und Satan wollte, dass bei dieser Prüfung die Jünger durchfallen, wie durch ein Sieb durchfallen. Satan wollte, dass sie alle durchfallen. Aber es ist nur einer durchgefallen, der Judas. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Viel wichtiger aber in dieser Geschichte ist, dass Jesus das sieht, wie der Satan an den Thron Gottes tritt und Jesus bei seinem Vater eintritt und sagt, halt den Petrus fest. Jesus sagt, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und Jesus wusste, das Gebet wird erhört. Von daher wusste er auch, das ist nicht das Ende von Petrus. Jesus sah schon weiter. Jesus wusste, der wird gehalten, der fällt nicht durch. Und so, glaube ich, hat Jesus den Petrus angeschaut in diesem Moment. Dein Glaube wird nicht aufhören, Petrus. Also ermutigend, du wirst zurückkehren. Petrus, das ist nicht das Ende. Im Gegenteil, du sollst noch deine Brüder und Schwestern stärken. Und die Tatsache, dass diese Geschichte in allen vier Evangelien ist, ist vielleicht auch eine Stärkung, dass Petrus extra dafür gesorgt hat, dass diese Geschichte wirklich in allen vier Evangelien überliefert wird. Das könnte ein Beitrag zur Stärkung sein, auch für uns. Diese Geschichte des Scheiterns ist letztlich eine Geschichte zur Stärkung für alle, die wie Petrus Jesus verleugnet haben und ihn noch verleugnen werden. Für alle, ich denke jetzt auch vor allem an die Menschen, die in der Verfolgung sind, für alle, die sich aus Angst distanzieren von Jesus und die sich noch distanzieren werden. Ich glaube, Jesus hat Petrus in diesem Moment des Scheiterns fürsorglich und ermutigend angesehen und ihm deutlich gemacht, auch wenn du dich jetzt distanzierst, ich stehe zu dir. Ich halte an dir fest, weil ich habe dafür gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und ich stelle mir vor, wie Petrus diesen ermutigenden Blick auch mitgenommen hat in diese Nacht und wie er in seinen Tränen diesen Blick gesehen hat. Jesus hatte für Petrus gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört. Und so sah Jesus ihn im Augenblick seines Scheiterns. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Stichwort Gebet. Johannes überliefert uns ein langes Gebet in Gethsemane, was Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat. Und da betet er auch für seine Jünger. Und er betet sogar damals schon für uns. Ein leidenschaftliches Gebet dafür, dass seine Jünger dabei bleiben, dass sie nicht verloren gehen. Jesus sagt, ich lese mal einige Aussagen aus diesem Gebet, Johannes 17. Ich bete für sie, für die Menschen, die du mir anvertraut hast, denn sie gehören dir. Heiliger Vater, bewahre sie in der Gemeinschaft mit dir, die ich ihnen verkündigt habe. Dann gehören sie zusammen, so wie wir untrennbar eins sind. Ich bitte dich nicht, sie aus dieser Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Und dann weitet Jesus dieses Gebet aus für alle, die noch zum Glauben kommen werden. Das sind ja wir. Dann hat damals in Gethsemane uns schon im Blick gehabt, dass Jesus gesagt hat, ich bete nicht nur für sie, sondern ich bete auch für alle, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen. Jesus hat damals schon für uns gebetet, dass unser Glaube nicht aufhört. Und weil Jesus für dich gebetet hat, dass dein Glaube nicht aufhört, wird auch Jesus dich im Scheitern ermutigend anschauen, fürsorglich, weil er an dich glaubt. Er glaubt an dich, weil Gott dafür sorgt, dass dein Glaube nicht aufhört. Der Jünger Johannes schrieb später in seinem ersten Brief, meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr keine Schuld auf euch ladet. Aber wenn doch jemand schuldig wird, dann haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, der ganz und gar gerecht ist. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und uns so mit Gott versöhnt. Wir haben einen Beistand beim Vater, der für uns eintritt, der für uns betet, dass unser Glaube nicht aufhört. Und er hat uns mit Gott versöhnt. Jesus sieht uns also immer als Versöhnte an, auch wenn wir scheitern. Er sieht uns als Versöhnte. Und so sah er wohl auch Petrus. Als er am Tiefpunkt seiner Jüngerschaft angekommen war, sah er ihn doch als einer, den er versöhnen wird, der versöhnt ist. Jesus sah also nicht das Ende, sondern Jesus sah schon den Neuanfang. Und das wird in einem weiteren Detail deutlich. Alle vier Evangelien berichten von diesem Feuer im Hof des Hohenpriesters. An diesem Feuer wärmten sich die Diener und die Soldaten des Hohenpriesters in dieser kalten Nacht. Und Petrus trat an dieses Feuer, um sich zu wärmen und um bei Jesus zu sein. Und an diesem Feuer leugnete er dreimal, dass er zu Jesus gehört. Eigentlich wollte er nah bei Jesus dran sein, am Feuer stritt er aber vehement ab, zu Jesus zu gehören. Sehr interessant ist nun, dass Johannes von einem Kohlefeuer schreibt. Ja, Johannes 18, Vers 18 heißt es war kalt. Deshalb hatten die Diener des Hohen Priesters und die Tempelwache ein Holzkohlenfeuer angezündet. Sie standen um das Feuer herum und wärmten sich. Petrus stellte sich zu ihnen und wärmte sich ebenfalls. Warum war das Johannes so wichtig, dass das ein Holzkohlenfeuer war? Alle anderen erwähnen nur ein Feuer. Johannes erwähnt in seinen Berichten immer wieder sehr interessante Details und das ist kein Zufall, sondern er möchte mit diesen Details etwas deutlich machen. Und so hat es auch eine Bedeutung, dass ausgerechnet ein Holzkohlefeuer in diesem Hof gebrannt hatte. Denn Johannes schreibt nochmal von einem Holzkohlenfeuer. Kennt ihr die Geschichte? Es gibt noch ein Holzkohlenfeuer im Johannesevangelium. Kurze Zeit später, nachdem Jesus auferstanden war, gingen Petrus und andere Jünger an den See Tiberias zum Fischen. Sie fingen die ganze Nacht lang nichts. Am Morgengrauen fahren sie erschöpft ans Ufer und sehen eine Gestalt im Morgengrauen am Ufer. Und es war Jesus. Und er fragte sie, habt ihr was zu essen? Und sie sagen, nee, tut uns leid, wir haben nichts. Und dann sagt er, werft das Netz nochmal zur rechten Seite aus. Sie tun es und das Netz ist prallvoll, dass sie das Netz gar nicht ins Boot ziehen können. Und so ziehen sie Boot und Netz ans Ufer und dort begegnen sie Jesus. Und dann erwartet sie etwas Wunderschönes. Ein Kohlefeuer mit Fischen drauf, gegrillten Fisch und Brot. Das ist das zweite Kohlefeuer im Neuen Testament. Warum grillte Petrus die Fische auf einem Holzkohlefeuer? Gab es da kein Treibholz am Ufer des Sees? Warum ausgerechnet ein Holzkohlefeuer? Und warum war das Johannes wichtig, das zu erwähnen, dass die Fische auf einem Kohlefeuer lagen? Es gibt nur diese beiden Geschichten im Neuen Testament von Kohlefeuer. Die Situation, als Petrus Jesus verleugnet und diese Geschichte am See, als er ihnen am Morgen begegnet und mit ihnen gegrillten Fisch frühstückt. Und diese beiden Kohlefeuer haben eine Verbindung, sonst hätte es Johannes nicht übernommen, nicht so geschrieben. Beim ersten Kohlefeuer leugnet Petrus dreimal, dass er zu Jesus gehört und distanziert sich von Jesus, ausdrücklich. Beim Kohlefeuer am See fragt Jesus dreimal den Petrus, ob er ihn lieb hat, und erneuert seinen Auftrag: Weide meine Schafe. Bei der ersten Frage fragt Jesus sogar, ob er ihn mehr liebt als die anderen. Simon, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendjemand anderer hier? Und das war eine Anspielung auf diese überhebliche Aussage: Wenn sie dich alle verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Und Petrus antwortete kleinlaut: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Führe meine Lämmer zur Weide. Dann fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Führe meine Schafe zur Weide. Spätestens bei dieser dritten Frage wusste Petrus, worum es hier geht. Und dieses Kohlefeuer am See war eine behutsame Rückführung an diesen Ort des Scheiterns. Und es war eine heilsame Rückführung. Jesus führte Petrus an diesen Ort des Schmerzes und des Scheiterns zurück. Es sind die gleichen Sinneseindrücke, die er wahrgenommen hat. Der Geruch des Kohlefeuers, der Blick in die heiße Glut, die Wärme, die von diesem Feuer aufgeht. All das hat er schon erlebt. Aber die Situation ist jetzt grundlegend anders. Im Hof des Hohen Priesters war es Nacht. Es war eine Situation voller Angst und Druck. Petrus versagte, er weinte heftig. Am Ufer des Sees ist es hell. Ein neuer Tag bricht an. Petrus spürt eine wohltuende Wärme, die von dieser Atmosphäre ausgeht, vom Holzkohlefeuer, der Geruch der Fische, Fürsorge. Jesus meint es gut mit ihm. Er will ihnen was Gutes tun. Es ist eine angenehme, wohltuende Atmosphäre. Jesus versorgt seine Jünger. Er tut ihnen Gutes. Das erste Kohlefeuer war ein Ort des Scheiterns. Das zweite Kohlefeuer war ein Ort der Heilung und des Neuanfangs. Am ersten Kohlefeuer distanzierte sich Petrus von Jesus. Und beim zweiten Kohlefeuer wird er wieder in den Dienst genommen. Und Petrus sagt: Ich will dich. Ich gebrauche dich. Du gehörst zu mir. Jesus führte also Petrus an diesem Feuer, diesem Kohlefeuer, behutsam an den Ort des Scheiterns zurück. Aber er konfrontiert ihn nicht brutal mit dieser Tat, mit diesem Scheitern, sondern fürsorglich, behutsam. So ist Jesus. Liebevoll führte ihn zurück. Er übergeht's nicht einfach, das ist klar. Aber wie er es macht, das finde ich so bezeichnend. Wie Jesus mit diesem Scheitern umgeht, wie er unser Scheitern sieht. Und Jesus fragt nicht vorwurfsvoll: Und Petrus, wirst du zukünftig bei mir stehen? Wirst du zu mir stehen? Wird das nochmal vorkommen? Jesus fragt nur: Hast du mich lieb? Das ist alles. Mehr will Jesus gar nicht hören. Keine Versprechen, gar nichts. Er will nur hören: Hast du mich lieb? Mehr will er gar nicht hören. Und darauf kommt es an. Gott braucht keine Helden, sondern Jesus sucht nur Menschen, die ihn lieben. Keine Helden. Und das gilt auch für uns. Jesus möchte nur, dass wir ihn lieben. Alles Weitere ergibt sich daraus. Wenn du ihn liebst, wird sich alles Weitere ergeben. Wir müssen nicht stark sein, wir müssen keine Helden sein, wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen nicht immer treu sein. Die alles entscheidende Frage lautet: Hast du mich lieb? Von Jesus. Und dann können wir ehrlich von Herzen wie Petrus antworten: Du weißt alles, du kennst doch alles. Du kennst mich. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich kann Petrus sehr gut verstehen und ich denke, viele von euch auch. Wir wollen doch ganz nah bei Jesus sein. Und dann kommt der Alltag und ganz schnell bin ich auf Distanz. Dann verliere ich Jesus aus dem Blick. Dann gehen andere Dinge vor. Ich möchte mehr Zeit mit Jesus verbringen. Ich möchte mehr Zeit zum Beten nehmen, Zeit zum Bibellesen, Zeit zum Hören in der Stille. Aber oft gelingt es nicht so, wie ich mir das eigentlich wünsche. dass ich mehr Zeit mit Jesus verbringe, dass ich näher dran bin bei ihm. Es gelingt halt oft nicht so. Ich möchte mich bei den Menschen zu Jesus bekennen. Ja, ich möchte sogar begeistert von Jesus erzählen, was ich mit Jesus erlebe, was Jesus für mich bedeutet. Und dann kommt Situation und ich schweige. Kennt ihr das auch? Und das ist ja noch völlig ungefährlich. Da wird man vielleicht ein bisschen schief angeschaut oder belächelt, wenn überhaupt. In anderen Teilen der Welt geht es ums Überleben. Ich möchte Jesus nicht enttäuschen, tue es aber immer wieder. Wobei, ich kann Jesus ja gar nicht enttäuschen, weil er weiß ja, er täuscht sich ja nicht in mir. Er kennt mich ja durch und durch. Und, ganz wichtig, er hat für mich gebetet, dass mein Glaube nicht aufhört. Damals schon in Gethsemane. Und hat er auch für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus steht zu mir und Jesus steht zu dir, auch wenn du scheiterst. Jesus steht zu dir. Er hat für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und in deinem Scheitern sieht er schon den Neuanfang. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, sagt Jesus. Und die allein entscheidende Frage ist, hast du mich lieb? Und diese Frage stellt er uns immer wieder, hast du mich lieb? Seine Liebe steht, die ist unverrückbar, die steht, so steht es im Neuen Testament. Und nichts kann uns von dieser Liebe trennen, weil Gott für uns ist. Amen.